Gnade sei mit uns von dem, der da ist, der da war und der da kommt, der Morgenstern, der Erlöser, der Heiland Jesus Christus. Amen. Gute Nacht, sagt der Schüler, wenn bei der Klassenarbeit ausgerechnet das gefragt wird, was er beim Lernen so großzügig ausgespart hat. Gute Nacht, seufzt der Vater, wenn er merkt, dass ihm beim Radfahren die Kinder davonlaufen. Gute Nacht, klagt die Rentnerin, wenn sie morgens schon aufsteht und alles schmerzt. Gute Nacht, sagen viele in der Kirche, wenn sie auf sinkende Mitgliederzahlen schauen und vor allem auf den fehlenden theologischen Nachwuchs. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gute Nacht. Das passt in die Jahreszeit. Kurze Tage, lange Nächte, das fördert Müdigkeit, das fördert Traurigkeit und Resignation. Diese Mentalität, die sagt, die klagt, ja, gute Nacht. Die schönen Tage sind vorbei, die Nacht, die kommt immer näher. In der Bibellesung, die wir gerade gehört haben, klingt das aber ganz anders. Das sagt der Apostel Paulus, die Nacht ist bald vorbei. Deswegen, Leute, aufstehen, aufwachen, raus aus den Federn, raus aus der Trägheit, der Untergangsstimmung, streckt die Beine, die Hände, denn der große Tag steht bevor. Und der Apostel Paulus, der ist so etwas wie der Wecker vom Dienst. Mit seinem Brief wollte er damals die Christen in Rom, aber auch uns heute, uns hier in Öschelbronn oder wo auch immer sie im Livestream mitfeiern, sagen, Leute, aufstehen. Der neue Tag bricht an, die Morgenröte ist schon zu erkennen. Und er predigt genau das Gegenteil zu diesem negativen Lebensgefühl, nämlich keine Schläfrigkeit, keine Resignation, keine Untergangsstimmung, sondern aufstehen, macht euch bereit, macht euch fertig. Jesus kann jederzeit kommen. Wann stehen Sie auf? Wann steht ihr auf? Ich will mal fragen, wer gehört denn von euch, von Ihnen zu den Frühaufstehern? Okay, also sind die wenigeren. Ist üblich. Also wir sind im Durchschnitt. Bei vielen, nicht nur Männern, sondern Menschen, löst ja das Klingeln des Weckers so bestimmte Reaktionen auf, so stöhnen, ächzen, ach, muss das schon sein, mitten in der Nacht. Und bei manchen bekriegt dann der Wecker nochmal so einen Dämpfer, bis er sich wieder meldet, ganz durchdringend, piepsend, fordernd, permanent, nervend, bis wir endlich aufs Signal reagieren. Und ich denke, jeder hat so seine Aufstehgewohnheiten, auch vielleicht so seine Überlistungsversuche, wie man sich so eine ganz kleine, klitzekleine Mütze Schlaf irgendwo doch noch gönnen kann. Natürlich wissen wir auch alle, wie das sich anfühlt, wie das ist, wenn man mal wirklich verschlafen, richtig verpennt hat. Ja, die Schüler, der Bus ist weg oder der Termin, Geschäftstermin steht auf der Kippe, dann ist die Ruhe weg. Dann hat man den Eindruck, jetzt geht aber auch alles schief. Auf der anderen Seite, Leute, die berufswegen ganz früh aufstehen müssen, vor denen habe ich tiefsten Respekt. Also wenn ich so dran denke an Bäcker, oder auch die Leute, die morgens die Zeitung austragen oder die die Frühschicht machen, Hut ab. Warum ruft der Paulus so eindringlich aufstehen? Er sagt, aufstehen, weil der Tag des Herrn vor der Tür steht. Er sieht die Ankunft von Jesus. Er sieht, dass wir zugehen auf den zweiten Advent, auf das zweite Kommen von Jesus. Denn, das ist ganz wichtig, es gibt, wenn wir von Advent heißt ja Ankunft, wenn wir Advent feiern, dann ist es ja immer doppeldeutig. Klar, natürlich, wir erinnern uns jetzt 4 Wochen lang, wir erinnern uns, dass die Ankunft, dass Jesus an Weihnachten, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Aber das ist über 2000 Jahre her. Aber wir erinnern uns auch daran, dass Jesus gesagt hat, ich werde wiederkommen. Und zwar in Macht und Herrlichkeit. Und das ist die große Ankunft. Und die wird jeder Mensch erkennen. Nicht nur wie damals ein paar wenige. Und deswegen sagt der Paulus, Leute, nicht gute Nacht, sondern guten Morgen. In unseren Tagen wird ja viel diskutiert, gerade über die Zukunft der Kirche. Hat sie eine Zukunft? Und dann wird überlegt, wie muss das Modell der Kirche der Zukunft aussehen? Da gibt es viele Vorstellungen und Modelle. Und dann redet man von Kooperationsräumen und Fusionen und alles Mögliche. Und eins ist klar, der neue Kirchengemeinderat, der heute gewählt wird, der wird an diesen Fragen natürlich ganz intensiv weiterarbeiten in der kommenden Zeit und wird auch in besonderer Weise den Austausch auch suchen mit den Kirchengemeinderäten in Niefern. Und das ist gut so. Aber bei all diesen Strukturfragen ist es doch das Entscheidende, haben wir denn als Christen, haben wir als Kirche eigentlich den Menschen was zu bieten? Was würden Sie einem Konfirmanden, die sitzen heute hier vorne, die dürfen jetzt ganz entspannt da sitzen, aber die Gemeinde, wenn ich jetzt Sie frage, was würden Sie den Konfirmanden denn sagen, wenn da jetzt so eine Konfirmandin oder ein Konfirmand sagt, was bringt mir denn der Glaube? Was bringt mir das? Lohnt sich das, mit Gott leben, mit Jesus leben? Und auch wenn viele Menschen das nicht offen aussprechen, der größte Teil der Menschen sucht nach Leben, nach wahrem, erfülltem Leben, nach Wärme, nach Annahme. Und gerade in der Adventszeit, die ja so hektisch und geschäftig geworden ist, das ist auch so ein, denke ich, so ein Ausdruck von einer unterschwelligen Suche. Die Menschen, sie suchen. Sie suchen. Sie versuchen, die innere Leere auszufüllen, zu betäuben, die einen durchkaufen, ja. Black Week. Kaufen, ja. Bis der Arzt kommt. Und merken, es bringt, aber nächsten Tag ist wieder die Leere da. Und auch wenn Leute nicht unbedingt die Kirche aufsuchen, aber die meisten Menschen, sie suchen, sie sagen, ich suche eigentlich nach Hoffnung, ich brauche Trost, ich möchte Annahme, ich möchte Wärme, Liebe. Ja, im Prinzip suchen die Menschen nach einem Vertrauen, das die Älteren ganz selbstverständlich Gottvertrauen genannt haben. Und gerade die Adventszeit erinnert uns daran, dass die Geschichte dieser Welt und auch unsere persönliche Lebensgeschichte auf ein Ziel zugeht. Das heißt, als Christen verstehen wir diese Geschichte als ablaufende Geschichte, die am Ende genau auf ein Ziel einmündet, dass Jesus einmal wiederkommt. Und eines ist auch klar, dass wir heute am ersten Advent 2025 diesem Ereignis näher sind als im ersten Advent 2024. Und vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, der Paulus betrachtet sein Verhalten vom Ende her. Und das ist auch nun ganz wichtig, das, was er da schreibt über die Liebe, das hat er immer unter diesem Blick, auf was wir zugehen. Er schreibt ja, liebt eure Nächsten, denn ihr wisst doch, dass es Zeit ist, aus der Gleichgültigkeit aufzuwachen. Bald wird Christus wiederkommen, uns endgültig erlösen. Und dieser Zeit sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Viele Menschen denken ja, die Welt, die dreht sich endlos so weiter. Das ist aber eigentlich eine Vorstellung aus den fernöstlichen Religionen. Die Generationen kommen, die Generationen gehen, alles ist relativ, alles wird irgendwie erneuert, die ganze Welt wird über kurz oder lang irgendwie recycelt, so ein Kreislauf von Werden vergehen ohne Ende. Das ist nicht die biblische Sicht, weder im Alten noch im Neuen Testament. Paulus sagt, und die ganze Alte und Neue Testament sagen, Leute, die Welt hat einen Anfang, Gott hat einen Anfang mit dieser Welt gemacht. Und Gott wird am Ende einen Schlusspunkt setzen. Die Welt geht auf einen definierten Endpunkt zu, auch von Gott gesetzt. In Klammer gesagt, diesen Endpunkt werden nicht die Menschen setzen, sondern Gott. Aber wen rüttelt das noch auf, dass unser Leben auf ein Ende zuläuft? Denn das heißt ja auch einmal, dass wir dann auch einmal Gott Rechenschaft geben müssen über unser Leben. Naja gut, bei manchen Menschen da taucht manchmal vielleicht so ein dumpfes Unwohlsein auf. So diese Frage, was ist, wenn die doch recht haben, die Christen? Wenn die Bibel doch wahr ist, wenn es doch sowas gibt wie eine Verantwortung vor Gott, ein Gericht? Müssen wir uns dann fürchten vor diesem Gericht? Und die Bibel gibt uns eine doppelte Antwort. Die Bibel sagt ja und nein. Das kommt drauf an. Es kommt drauf an, ob wir das Angebot von Jesus annehmen und unsere Schuld uns vergeben lassen oder ob wir quasi mit so einem Allerweltsglauben dahin leben an den lieben Herrgott. Denn, das sagt die Bibel klar, am Ende, an diesem jüngsten Tag, da werden Sünden aufgedeckt. Da wird der Ankläger, der Teufel, der wird hinweisen auf Aktenberge von Schuld. Und dann kommt alles, aber auch wirklich alles darauf an, dass wir einen Fürsprecher haben, einen Anwalt haben. Und das ist Jesus Christus, dass der neben uns steht und sagt, für den und für den und für den habe ich am Kreuz die Schuld gezahlt. Freispruch. Schuld ist erledigt. Wer Jesus als Retter kennt, der muss sich nicht mehr fürchten vor dem jüngsten Tag, sondern der darf wissen, das Thema ist abgehakt. Jesus hat meine Schuldfrage erledigt. Und deswegen konnte Martin Luther von dem lieben jüngsten Tag reden. Er hat gesagt, es ist der liebe jüngste Tag. Das ist ihm lieb geworden, dieser Gedanke. Warum? Weil er gesagt hat, das ist doch etwas Tröstliches, etwas Freudiges, denn an diesem Tag wird Gott Gerechtigkeit herstellen. Das ist doch das, worunter wir leiden in dieser Welt, dass es so viel Ungerechtigkeit gibt und dass viele in dieser Welt nie von keinem Gericht, von niemand zur Rechenschaft gezogen werden können. Und so viele Menschen gehen kaputt und sagen, diese Ungerechtigkeit, ich halte es nicht mehr aus. Aber deswegen sagt der Martin Luther, ein lieber jüngster Tag, Gott wird Urteil fällen und Gott wird Gerechtigkeit herführen, er wird die Ordnung und die Harmonie wiederherstellen. Er wird das herstellen, was keine Konferenz, was kein Geld und niemand geschafft hat in dieser Welt. Und es geht dabei nicht um eine Jenseitsvertröstung, wie manche auch den Christen vorwerfen, sondern wer diese Hoffnung hat, diese Perspektive hat, der kann positiv sagen, und die Zeit, die mir jetzt und die uns bleibt, die wollen wir positiv nutzen. Wie wir miteinander umgehen und wie wir sozusagen auch in dieser Welt uns verhalten. Und deswegen sagt der Paulus, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr untereinander liebt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wer ist der Nächste? Ganz einfach. Der Nächste ist der Nächste. Und nicht der Übernächste und der Übernächste. Manche Leute, die sagen ja, nein, ich engagiere mich irgendwo ganz weit weg. Aber die Menschen, die direkt mit mir leben, das ist der Nächste. Nicht der selbst ausgesuchte Übernächste, sondern der, der Gott an den Weg stellt. Und nun ist es so, den Nächsten kann man sich nicht aussuchen. So wie man sich auch mit Christen nicht aussuchen kann, auch wenn man das manchmal gerne täte, aber so wenig wie man sich die leiblichen Geschwister aussuchen konnte, so wenig kann man sich die geistlichen Geschwister, wir sagen oft Bruder und Schwester im Glauben, die Glaubensgeschwister, die anderen Christen aussuchen. Da haben es natürlich die Vereine viel einfacher. Ja, wer gerne singt, der trifft sich halt mit anderen Sangesfreudig im Gesangsverein. Und wer ein Fußballfan ist, der sucht Gleichgesinnte im Fußballverein. Und wer lieber Hasen züchtet, der geht in den Kleintierzüchterverein. Aber in der Gemeinde geht das nicht so. Da kann ich mir nicht die anderen nach Interessenslage aussuchen, auch wenn das manche versuchen. Es gibt ja Leute, ja, die hopfen dann von einer Gemeinde zu anderen. Und in jeder Gemeinde finden sie irgendwas, was nicht so toll ist. Und überall merken sie, sind alles auch Sünder, begnadete Sünder. Und das Problem ist vor allem, dass sie selber Sünder sind und sich immer selber mitbringen. Das heißt, wir können uns nicht aussuchen. Die Gemeinde ist von Gott gegeben. Paulus sagt an anderer Stelle mal, die Gemeinde, es gibt ja viele Bilder, ne? Die Gemeinde ist ein Bau, aber manchmal sagt auch, der Paulus sagt, die Gemeinde Jesu Christi, das ist wie ein Organismus, ja, ein Mensch, wie ein Organismus. Da gibt es verschiedene Organe, Körperteile und so weiter. Und alles zusammen, der ganze Organismus, der muss da sein und funktionieren. Dann ist er lebendig und dann kann er seine Aufgabe ausführen. Und das wird auch die Aufgabe unserer Kirchengemeinderäte sein, das zu fördern, dass jeder seine Aufgabe an diesem Leib Jesu Christi, an dieser Gemeinde seine Aufgabe wahrnimmt und dass er das gut tun kann und dass wir lebendig sind und unsere Aufgabe in dieser Welt übernehmen können. In der kirchlichen Tradition, da ist ja die Adventszeit eine Bußzeit, eine Zeit der Besinnung. Woran sieht man das? Man sieht das da vorne an diesem Teppich. Ja, das heißt Antependium. Das ist dieser Teppich, der da am Altar hängt. Und der Seite heute hängt wieder dieser lila oder violett, je nachdem, wie man es nennen will, diese Farbe. Und das ist immer die Farbe der Umkehr, des Nachdenkens, des Besinnens. Und interessanterweise an diesem, man sieht schon beides. Man sieht das Kreuz, klar, man sieht den Stern auf Weihnachten, aber eben auch klar, Jesus kommt, um für unsere Schuld zu sterben. Die Adventszeit, eine Zeit der Besinnung, des Auskehrens, Umkehrens. Weiß nicht, vielleicht ist es auch bei uns noch so, im Schwäbischen, Badischen ist ja oft so, dass dann viele Hausfrauen so in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit dann noch den großen Hausputz machen, weil man sagt, an Weihnachten soll alles schön glänzen, wieder picobello sein, dass sich dann die Gäste wohlfühlen. Der Jugendkreis übrigens, der hat am vergangenen Mittwoch hier den großen Kirchenputz in der Kirche gemacht. Vielen Dank an alle, die da Mittwoch da waren und wieder hier alles wieder abgestaubt haben und wieder sauber gemacht haben. Wichtig wäre vielleicht aber manchmal auch so ein Familienputz oder Verwandtschaftsputz oder Gemeindeputz, dass man diesen Schlamm von vergangenen Schlammschlachten wegräumt, Staub von der Seele pustet. Da gehen zwei in denselben Gottesdienst, zwei, die sich seit Jahren nicht grün sind, aber die beide Christen sein wollen. Und dann kommt die Weihnachtszeit und dann kommt Weihnachten und da gibt es ja immer Abendmahl. Und dann stehen die im Abendmahl nebeneinander und reichen Brot und Wein, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen, für deine Schuld. Und dann wird ihnen bewusst, wir sind doch beide angewiesen auf die Vergebung Gottes, auf die Gnade. Und dann vergeben sie einander und dann machen sie nach dem Gottesdienst einen Termin aus zum Kaffee trinken. Die entscheidende Frage lautet natürlich, woher nimmt man die Kraft für diese Liebe? Wenn ich mir dieses Computerspiel im Augenblick nicht leisten kann, aber der Schulkamerad hat gerade hier 50 Euro im Schulranzen. Wenn mich der Neid auf den Erfolg des Nachbarn schier umbringt. Wenn mir doch die Frau des Arbeitskollegen so gut gefällt und ich mich so prima mit ihr verstehe. Und wenn ich dieses Gemeindeglied einfach nicht aufstehen kann, am liebsten nicht nur auf den Mond, sondern am liebsten gleich auf den Mars schießen würde. Kann Liebe befohlen werden? Nein, das kann sie nicht. Da helfen keine Appelle, da helfen keine Absichtserklärungen. Und doch ist es interessant, dass jedes Buch des Neuen Testamentes zur Liebe auffordert. Ausnahmslos. Das heißt, Liebe ist dann, wie man heute so schön sagt, ein Must-have, ein Muss. Liebe ist ein Muss für jeden Christen, jede Gemeinde. Ohne Liebe kein Christsein, ohne Liebe keine christliche Gemeinde, ohne Liebe kein Christentum. Aber kein Mensch ist von sich aus zu dieser Liebe eigentlich fähig. Und deswegen braucht es diese Glaubensbeziehung zu Jesus Christus. Denn wenn wir an Jesus glauben, ihm nachfolgen, dann erfüllt er uns mit seinem Geist, mit dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der erfüllt uns und der befähigt uns, andere Menschen zu lieben. Das kann man nicht erzwingen, fordern, befehlen. Das kann nur geschenkt werden. Und deswegen schreibt der Paulus an anderer Stelle, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Im 5. Kapitel Römerbrief. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das beginnt also damit, dass ich zunächst einmal die Liebe Gottes erkenne, das realisiere, wie sehr Gott mich liebt, dass Jesus auch für mich in diese Welt gekommen ist, für mich gestorben ist, für mich auferstanden ist, dass ich das annehme persönlich und dass ich das in meinem Leben erfahre, dass mein im Herz das spüre, ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und wenn ich diese Liebe erfahren habe, dann kann ich auch bitten und sage, Herr, und jetzt bitte gib du mir die Liebe zum Nächsten. Du weißt, die habe ich nicht. Aber gib du mir die Liebe zum Anderen. Mach du mich fähig, das weiterzugeben. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Botschaft des Paulus heißt, pflegt die Beziehung zu Jesus Christus. Jesus kann bald kommen. Er kann jederzeit kommen. Er könnte morgen kommen. Er könnte heute kommen. Er kann in Weihnachten kommen. Er kann kommen an dem Tag deines Todes. Da wird es dann soweit sein. Und deswegen lebe in der Gegenwart des Herrn. Und das wird an einer Geschichte von einem Mann, von Jim, deutlich. Der Pastor einer Gemeinde in Kenia, der wurde aufmerksam auf einen etwas vernachlässigt wirkenden alten Mann. Und der kam jeden Tag um 12 Uhr, ging mittags in die Kirche und hat die Kirche ganz schnell wieder verlassen. Und dann hat er ihn mal gestellt und hat gesagt, was machst du eigentlich da? Und da hat der Mann gesagt, ich gehe da hinein, um zu beten. Da sagte der Pastor, was heißt beten? Du bist so schnell drin und wieder raus, das langt doch nicht zum Beten. Und dann sagte der Mann, ich kann kein langes Gebet. Ich komme jeden Tag um 12 Uhr und dann sage ich, Jesus, hier ist Jim. Und dann warte ich eine Minute und Jesus hört mich und dann gehe ich. Und einige Zeit später kam der alte Jim wegen einer Verletzung ins Krankenhaus. Und dann hat man gemerkt, er war da in seinem Mehrbettzimmer. Und dann hat man festgestellt, dass seine Ausstrahlung so positiv war auf die anderen Kranken, die da waren, dass die Nörgler, die da auch in dem Zimmer waren, dass die viel freundlicher wurden. Auf einmal wurde sogar gelacht im Zimmer. Und dann hat die Stationsschwester gesagt, Jim, die anderen Männer, die sagen, dass du diese Veränderung herbeigeführt hast. Du bist immer so positiv. Und da hat er gesagt, ja, Schwester, ich kann nichts dafür, dass ich immer froh bin. Das kommt durch meinen Besucher. Und da sagte die Schwester, aber Jim, ich habe noch nie jemand gesehen. Dich hat doch noch gar nie irgendjemand hier besucht. Du hast keine Verwandten, das weiß ich, keine Freunde. Dein Besucher, wann soll denn der gekommen sein? Und da sagte er, mein Besucher, der kommt jeden Tag um 12 Uhr mittags. Und dann steht er am Fußende meines Bettes und dann sagt er, Jim, hier ist Jesus. Jim hatte niemals Gelegenheit gehabt, eine Schule zu besuchen, aber er hat es gelernt, in so einer innigen Gemeinschaft mit Jesus zu leben, dass er zu jeder Zeit mit ihm reden konnte. Und deswegen hatte er jeden Tag einen Besuch von Jesus. Jeder Tag war ein Advent, Ankommen. Und auch wir können in dieser Adventszeit diese Erfahrung machen, Jesus kommt, wo man ihn erwartet. Jesus kommt, wo wir ihm unser Herz, unsere Tür unseres Lebens öffnen. Und alle Aufgeweckten sagen Amen.